ich bin Arthur und ich gebe euch jetzt einen kurzen Überblick über Compositing. Okay, was ist Compositing? Bei Compositing handelt es sich um einen Prozess der Zusammenführung von mehreren Bildern zu einem Ganzen oder man könnte das auch so die Manipulation von mindestens zwei Bildern, um ein einheitliches Ergebnis zu bekommen. Ja, die ersten Beispiele von Compositing, das war schon 1857, das war ein aus Schweden stammender Künstler, der in England gelebt hat und sein Studio da hatte. Und er hat hier zum Beispiel bei diesem Bild 32 Glasnegative benutzt. Das heißt, er hat diese Menschen nicht alle zusammen fotografiert, sondern getrennt voneinander. Und würde er das alles auf einmal fotografieren wollen, bräuchte er natürlich ein sehr großes Studio und sehr viele Personen. Und selbst wenn er das hätte, er könnte ja Probleme zum Beispiel beim Beleuchten bekommen. Und damals waren die Glasplatten, diese Glasnegative nicht sehr lichtempfindlich. Und dann beim Vergrößern hat er einfach verschiedene Bereiche hier abgedeckt und dann nur die Bereiche belichtet, die er dann gebraucht hat. So, das war jetzt ein Standbild und jetzt ein Beispiel aus dem Bewegtbild, das war 1933. Hier hat man zum Beispiel diesen Affen per Stopptrick animiert, klassische Animation, und dann abgespielt. Man hat dann einfach eine Leinwand gehabt, hinten im Hintergrund, und hat das dann projiziert. Und diese Schauspielerin war im Vordergrund und hat einfach synchron mitgespielt. Und dann hat man einfach auf einmal mit einer Kamera aufgenommen. Und so eine Art von Compositing nennt sich In-Kamera-Effekt, weil danach muss man ja eigentlich nichts mehr machen. Also man filmt das ab und es bedarf keiner Post-Production. So, bei Compositing-Programmen gibt es zwei wesentliche Unterschiede. Es gibt layerbasierte und notebasierte Programme. Was ist der Unterschied? Angenommen, wir haben zwei Sequenzen. Die eine heißt Vordergrund, die andere heißt Hintergrund. Und unser Ziel ist, ein einheitliches Ergebnis zu bekommen, wie Sie das hier sehen. Und nehmen wir an, der Vordergrund ist an der falschen Stelle. Es muss noch ein bisschen bewegt werden, an die richtige Stelle. Und der Hintergrund muss etwas unscharf gemacht werden und ein bisschen abgedunkelt werden. Also wir können das jetzt natürlich wie folgt formulieren. Lasersequenz Vordergrund 1, schwenke um 10 Pixel in X und 5 in Y-Achse und lese Hintergrund ein, lege Unschärfe drauf und reduziere die Helligkeit. Wenn wir jetzt ein textbasiertes Compositing-System nutzen würden, dann könnte das wie folgt aussehen. Und in Wirklichkeit ist es auch so. All diese Befehle, die im Hintergrund ablaufen, sind ungefähr so aufgeschrieben. So, und jetzt, das hier ist ein Beispiel von einem layerbasierten Compositing-Programm. Sie sehen hier Ebenen, Sie sehen diese Ebene Vordergrund und Hintergrund und Sie sehen die Ebene Vordergrund, man schwenkt hier und beim Hintergrund die Helligkeit wird angepasst und die Unschärfe drüber gelegt. Und die vertikale Position beschreibt die Hierarchie, das heißt Vordergrund liegt über dem Hintergrund. Man kann das natürlich jetzt auch aufklappen, um zu sehen, okay, wie ist der Schwenk dann genau? Und so könnte man das in einem notebasierten Programm darstellen und das ist wesentlich klarer, finde ich zumindest. Man sieht hier die Richtung und man sieht hier, wir lesen unser Vordergrund ein, Schwenk, hier Hintergrund, Unschärfe, Helligkeit angepasst und dann mit diesem Operatoren Over wird das übereinander gelegt. Ja, komplexere Beispiele. Nehmen wir an, wir haben ein Bild, wir legen die Unschärfe drauf, machen es etwas transparent und legen das wieder über dem Original. Und in einem node-basierten Compositing-System würde das jetzt so aussehen. Und bei einem layerbasierten Programm haben wir zwei Kopien von dem Originalbild. Das ist an sich so kein Problem, aber wenn man jetzt zum Beispiel 50 Ebenen hat oder mehr, dann ist es schon etwas schwieriger. Man hat dann 50 oder 100 Kopien von demselben Bild. Ja. Nein, Sie lesen die Sequenz nur einmal hier. Sie machen da keine Kopie. Nein, Sie müssen das nicht speichern. Macht auf jeden Fall keine Kopie halt bei diesem notbasierten Programm. Gut, was braucht man für Compositing? Linearer Farbraum. Und hier sehen Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwelche Farbkorrekturen in einem nonlinearen Farbraum machen, dann sieht das so aus, die Highlights werden halt einfach zu stark, die Sättigung ist zu stark. Deswegen ist es wichtig, wenn Sie jetzt Ihre Bilder rendern in einem 3D-Programm, dass Sie im linearen Farbraum vorliegen. Und, oder wenn Sie jetzt zum Beispiel mit der Kamera, mit einer normalen Kamera Ihre Bilder schießen oder filmen, da ist jetzt eine Gamma-Korrektur eingebaut von 2,2 und man muss diese Bilder dann in linearen Farbraum wieder umwandeln. So, es ist dann natürlich wichtig auch für Compositing, dass Sie 32-Bit-Images benutzen, weil es eben einfach eine größere Farbpalette Ihnen bietet und die Formate, Formate, die 32-Bit-Images speichern können. Und zum Beispiel EXA-Format kann nicht nur 32-Bit-Images speichern, sondern auch verschiedene Render-Passes. Und darüber reden wir jetzt über Multipass-Rendering und wir begrenzen das jetzt alles auf computergenerierte Bilder. So. Ja. Das, so bekommen Sie Ihr Bild aus Maya zum Beispiel und 32-Bit-Image in EXA-Format abgespeichert. Und das Gute dabei ist, Sie haben diese Passes da. Sie müssen sich das als einzelne Schichten, so wie hier, vorstellen, die übereinander liegen und dann zum Schluss ein fertiges Bild ergeben. So ein RGB-Pass oder Beauty-Pass nennt sich das. Und da sind alle möglichen Sachen gespeichert, zum Beispiel nur die Highlights oder nur die Reflexion. Und das Gute daran ist, dass man im Compositing-Programm, zum Beispiel in Nuke, kann man dann diese Sachen separat ansteuern, dass man, ohne dass man jetzt die Farbe zum Beispiel ändert. Ich kann jetzt zum Beispiel ganz schnell die Farbe bei diesem Auto ändern, indem ich nur einen Diffuspass ändere, die Farbe ändere, aber die Reflexion und das bleibt alles. So. Man kann dann natürlich sagen, okay, ich kann bestimmte Farbkorrekturen auch in Maya oder Blender, was weiß ich, was Sie benutzen, machen. Wie geht man da vor? Man nimmt halt diese Textur zum Beispiel, so wie hier, diese Blatttextur, sie wurde eingescannt. Man kann natürlich dann in Photoshop gehen und sagen, okay, ich ändere da die Farbe und rendere das wieder mal. Aber das dauert zu lange, wenn Sie jetzt eine Sequenz haben von 500 Frames zum Beispiel, es kann sein, dass Sie das dann 10 Tage lang rendern Und viel einfacher ist es dann im Composite, in einem Compositing-Programm diese Farbkorrekturen vorzunehmen, indem man einfach diese Masken rendert. Sie haben zum Beispiel jetzt hier eine Maske für Blätter, Bäume und Scheinwerfer, aber Sie können hier für alles mögliche Masken rendern und dann im Compositing-Programm sagen, okay, verändere die Farbe nur da, wo jetzt alles rot ist zum Beispiel. Und so kann man das ganz leicht, diese Farbkorrekturen vornehmen mit diesen Masken.
Okay, wir haben ja verschiedene Masken jetzt erstellt für alles Mögliche. Yeah. Jede davon hat ja eigene
Farbschneidung. Genau. Das sind reine Farben, rein Rot, Blau oder das sind diese LED-Farben.
Ja, genau. Blau und zum Beispiel. So, jetzt haben wir zum Beispiel das Auto gespiegelt, ja, zum Beispiel. Mhm. So, wenn wir jetzt da von einem Basic Layer, das hat ja wahrscheinlich Basic-Farbe, Layer dafür, die Grundfarbe ist. Und verträgt sich das dann auf die anderen Layers oder ist das dann nur auf diesem Bereich?
Sie können diese Layer separat ansteuern.
Oder Sie können komplett die Farbe ändern. Sie können halt alles zusammen hier die Farbe verändern. Oder nur die Reflexion. Oder zum Beispiel diese Highlights, die Sie im Auto sehen. Hier zum Beispiel Specular. Sie können sagen, okay, das soll jetzt ein bisschen gelblicher aussehen. Also diese Masken geben Ihnen nicht nur die Möglichkeit, die Farbe an sich zu verändern, sondern auch diese Layers auszutauschen. Hier zum Beispiel... ich fand zum Beispiel, dass die Reflexionen einfach zu bunt sind. Also normal eine Reflexion ist etwas farbenloser an einem Auto. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich tausche jetzt einfach diese Reflexionen aus. So sieht das jetzt ohne Reflexionen aus. Das habe ich aber anhand von dieser Maske gemacht. Von dieser Maske.
Okay. An sich sind alle vollkommen
abhängig voneinander. Ja, nicht irgendwie mit dem Rauschen vor. So, dann habe ich einfach in Maya.
Sind keine Farben da enthalten, sondern eher so dunklere Farben. Und das bietet mir ja die Möglichkeit, ich muss jetzt nicht das ganze Auto komplett rendern mit all diesen Layern, sondern nur die Reflexion hier. So, und dann der nächste Schritt ist zum Beispiel Ambient Occlusion, nennt sich das. Nennt sich was heißt das auf Deutsch? Umgebungsverdeckung. Und dieser Pass basiert auf der Beobachtung, dass Licht in Ritzen und Ecken etwas dunkler ist. Und so ein Ambient Occlusion Pass ist immer wichtig für eine Animation, die fotorealistisch sein soll. Der Pass an sich ist jetzt nicht physikalisch korrekt, aber bietet halt einfach eine gute Möglichkeit, fotorealistische Renderings zu machen und sieht einfach richtig aus. Also hier zum Beispiel jetzt ein Beispiel, das ist ohne Ambient Occlusion Pass und hier mit. Und man sieht schon, dass es etwas echter wirkt, weil... Bitte? So direkt. Ich kann diese Folie vielleicht löschen. Da ist eine Folie dazwischen, aber man sieht schon, dass es etwas anders aussieht, wenn Sie zum Beispiel hier das hier betrachten. Ne? Das ist irgendwie alles so gleichmäßig beleuchtet und wenn Sie das mit dem Ambient Occlusion Pass sehen, dann sehen Sie hier, an diesen Stellen ist es dunkler geworden. Gut, dann macht man einfach weitere Farbkorrekturen am Auto, damit es noch besser aussieht. Was haben wir dann hier? Specular, das sind diese Highlights. Ich hatte ja so einen Specular Pass gehabt, ich fand aber zum Beispiel, dass es die Highlights nicht so gut hervorgehoben wurden. Deswegen habe ich einfach diesen Specular Pass, wo diese Highlights gespeichert sind, einfach nochmal multipliziert. Und deswegen wirkt es einfach schon schöner. So. Und jetzt können wir sagen, okay, das ist halbwegs fertig. Was brauchen wir noch? Ein Hintergrundbild. Hier. Das ist ein sphärisches Panorama-Rendering aus Vue. Ich weiß nicht, ob Sie Vue kennen, damit kann man Landschaften simulieren, ganz schön. Das ist eine Software, die dafür speziell gedacht wurde. Und Genau. In Nuke zum Beispiel, also viele Compositing-Programme, Node-basierte zumindest, sie haben einen eigenen 3D-Raum und da habe ich eine Sphäre gemacht und auf diese Sphäre habe ich dieses Bild gelegt. Und die Kamera filmt das dann genauso ab, wie die Kamera halt vor dem, ne, wie diese Kamera hier. Und Sie sehen jetzt ein Komposit sozusagen aus diesen zwei Bildern. Hintergrund und Vordergrund. Man kann dann natürlich auch kein man muss jetzt nicht unbedingt dafür ein Rendering nehmen, man kann einfach ein Foto davon nehmen. Das macht man oft, weil das spart ja auch Zeit. Man muss jetzt nicht in einem 3D-Programm eine unendlich weite Landschaft simulieren. So, so schaut das aus. Und okay, der Hintergrund war jetzt stimmig, würde ich sagen. Der hier, was alles, was vorne ist und was hinten ist, und passt zusammen einigermaßen. Deswegen habe ich dann an diesen beiden, am Vordergrund und am Hintergrund, aber nicht am Auto, weitere Farbkorrekturen vorgenommen. Man sieht schon, dass man sieht halt diese Korrektur, dass es ein bisschen kontrastreicher aussieht, vielleicht etwas schöner. Und man sieht hier zum Beispiel, dass da die Sonne ist, aber man sieht sie an sich nicht. Deswegen fügt man dann in Post-Production einfach die Sonne hinzu.
Ich habe noch eine Frage, ich weiß nicht, ob ich das genau habe, aber ob ich das gerade sehe. Wie wird das eigentlich mit der Spiegelung gemacht im Auto? Man kann bisher kein 3D-Modell in dem Sinne, oder?
Das ist auch nicht ein 3D-Modell.
Nee, ich meine, die ganze Szene, das ist jetzt ein 3D-Modell.
Ja.
Ah, das ist
genau, alles, was sich im Auto reflektiert, das ist tatsächlich das hier. Also hier ist eigentlich kein echtes Foto. Das ist alles...
Nein.
Genau, die Sonne würde man sehen, deswegen füge ich...
Könnte sein, aber es ist halt... nicht mehr so wichtig. Also das ist ja, darum geht es ja. Wenn es richtig aussieht, dann ist es auch richtig. Da haben Sie schon recht, die Sonne ist ein bisschen weiter rechts, aber gut. Danach hier habe ich dieses Windrad ein bisschen heller gemacht und die chromatische Aberration hinzugefügt. Das ist diese Farbverschiebung bei einem Objektiv. Und man sieht dann an den Rändern so eine leichte Grün-Violett-Verschiebung. Und hier sieht man das ganz gut am besten. Man sieht hier Violett und Grün, diese leichte Farbverschiebung. Und es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, wenn man jetzt sowas simuliert in einem 3D-Programm, man simuliert nicht die wirkliche Welt, sondern man simuliert die Art, wie eine Kamera sieht. Und das gehört einfach dazu. Und all diese Effekte sind viel schneller dann im Compositing hinzugefügt. Man kann natürlich auch die Unschärfe in 3D rendern und vielleicht auch sogar Lens Flare, aber das würde einfach viel, viel länger dauern. Und so eine chromatische Aberration hier, man nimmt einfach grünen Kanal, verschiebt ihn ein bisschen und fertig. Dann hat man... hier. Na gut, das habe ich ja auch gleichzeitig heller gemacht und diese chromatische, aber das sieht man zum Beispiel vielleicht hier am Baum auch, dass da so eine leichte Verschiebung ist. Und wenn solche Sachen fehlen, dann kommt das Bild einem zu künstlich vor. Einfach mal, weil man gewohnt ist, solche Bilder zu sehen. So. Genau, und hier, man fügt dann weitere optische Fehler, Vignettierung. Das ist diese Abdunkelung an den Rändern. Und dann habe ich auch die Highlights auf der Straße ein bisschen angehoben, wenn Sie das jetzt mal anschauen. Und genau, und zum Schluss halt Lens Distortion und Bewegungsunschärfe. Und so ein Motion Vector Pass können Sie natürlich auch in Maya zum Beispiel rausrendern, aber ich fand zum Beispiel, dass Nuke das viel besser macht. Das analysiert einfach diese Bewegtbildsequenz
und macht so einen Motion Vector Pass, da ist die Bewegung gespeichert und man legt das mit einem Effekt drüber und bekommt so ein Ergebnis. Und so sieht zum Beispiel so ein typisches Skript, also das ist jetzt das Skript für diese Sequenz gewesen. Man liest hier oben das Bild ein und geht dann immer von oben nach unten und zum Schluss hat man dieses fertige Bild, was Sie gesehen haben.
Und
das ist einfach eine optische Hilfe für mich, ich weiß, dass die Sachen zusammengehören. Das ist die Ansicht vom, das ist dieser Notgraph, den ich jetzt am Anfang gezeigt habe, zum Beispiel dieses Bild einlesen, over.
So.
Ja. Genau, und so sieht diese Sequenz, wenn sie aus einem 3D-Programm kommt, in diesem Fall aus Maya. Und so sieht es nach dem Compositing aus. Durch all diese optischen Fehler wirkt es etwas echter aus. Genau, aber da sind natürlich, man kann ziemlich lange an so einem Shot sitzen. Da sind immer noch Fehler und man kann sie ewig lang korrigieren. Fällt Ihnen zum Beispiel jetzt, ich muss das. Kann man das auf. Hä? Genau, ich will ja auch die Schleife machen. Erneut wiedergeben oder nicht? Ah ja, stimmt. Die Schatten aus der. Ach so, die Sonne, der Stand der Sonne und die Schatten. Genau. Also die Schatten hier zum Beispiel, die bewegen sich nicht. Und das ist. Ich habe da ein Standbild genommen, weil. Und hier zum Beispiel der Straßenrand. Man sieht das hier vielleicht ganz schlecht, aber das ist so richtig gerade. So ist es nicht.
Ja. Das
Gleiche
würde ich auch noch sagen. Also mir ist das erste Mal ins Auge geschrieben, dass ich das Auto halt wirklich super krass in die Hand will. Und man normalerweise ist ja gewöhnt, das Auto, dass es zumindest irgendwie so ein bisschen schwankt oder sowas, aber das ist halt einmal das Gewicht sehr zutraten.
Aber das Licht sieht total aus.
Ich glaube ja, krass, das ist jetzt auch mal, das Ding jetzt schon gefühlt 30 Mal gesehen, aber da kann man nicht so viel mehr ganz vorne, wenn das so ein Sport siehst oder sowas, dann fällt dir
das auch
einfach. Ja, Lens Flare sind ja auch, das kann man hier ganz schnell sehen, aber
das ist nicht so. Wenn ich sowas casual fernsehen als Lens Flare für ein Auto auf einer Automarkt sehen würde, würde ich das abkaufen. Ich persönlich, also ich bin da jetzt nicht der mehrere Zuschauer, aber ich meine, wenn ich das nur so diese paar Sekunden sehe und nicht genau darauf achte, würde ich es abkaufen.
90%
des Falls. Ich muss nicht immer Geld für ein Auto kaufen, oder? Wenn das nicht mal
fällt. So, ja, das war's schon. Ja.
Thank you.
ja nicht alles, was ich Ihnen gesagt habe, dass man da hintergehen konnte. Natürlich muss man dann alles wirklich beachten, sowas.
Nee, aber wird dann das eigentliche Bild, in das das eingesetzt wird, dann auch wieder so wieder angepasst? Oder wird dann wirklich nur das Bild?
Ja, ich meine, ich sage.
Ach so, Sie meinen, ob dieses 3D-Element auch diesen Passes bilden kann?
Genau.
Natürlich.
Und das wird dann auf der anderen angelegt.
Ja, Sie haben den Hintergrund und Ihr 3D-Element ist hier und Sie können mit diesem Layer hier nur mit der Flasche arbeiten zum Beispiel, aber nicht mit dem Hintergrund. Der Hintergrund ist ja gefilmt. Der hat ja keine Layer.
Und die kann man auch nicht in Atem irgendwie reinschlagen oder so.
Ja, was natürlich gemacht wird, ist, dass du es mit so einem Blutplane oder
ja, genau, das ist auch mein Herz. Ja,
das kannst du ja machen, aber du musst es ja nicht sehen.
Okay.
Also deine Frage ist gerade, was ist das Beste?
Nee, das ist ja eigentlich eher. Ja, weil wenn man sich mal so ansieht, haben wir jetzt gerade so ein Buch angeguckt oder so ein Set und das sieht zwar alles ganz cool aus, aber im Film sieht es halt einfach alles zehnmal krass aus. Ne? Also auch die zum Beispiel Kostüme und alles, die sehen mittlerweile relativ basic aus und die werden halt, aber im Film sind die halt so
krass aus. Das ist mal.
Ja, genau. Das wird dann halt aber...
Das wird dann irgendwo ein großes Ding mit diesem Farbprojekt gemacht.
Also geht das denn auch gut?
Ja, du musst ja nicht layerbasiert arbeiten, du kannst da einfach nur auf ein Ergebnisbild direkt Manipulation machen. Wenn du in der Lage bist, die Layer rauszuziehen, automatisiert, das ist ja auch, also es gibt Programme, die können das einigermaßen, das ist gerade aus bestehenden Bildern relativ schwierig, was wir jetzt ja anfangen, durch die 3D-Aufnahmetechnik eben die Tiefe zu extrahieren und dann zu sagen, okay, das sind verschiedene Schichten aufgrund der Tiefendifferenz und dann quasi zu sagen, okay, das sind Layer, dann kann ich dann auch wieder Layer-basiert oder Node-basiert da entsprechend drauf arbeiten. Aber wenn du quasi nur ein Bild hast, dann musst du dieses eine Bild manipulieren und du musst damit leben. Und das war früher viel Aufwand, das ist heute noch viel Aufwand. Nur mit dem Unterschied, früher musstest du es halt quasi verändern und wieder neu aufnehmen und jetzt hast du es eh digital und musst es quasi nicht nochmal neu. Gefährlich. Ja. Also gerade. Also die ganzen Layer kriegst du ja, also die ganzen Informationen, welche Schicht ist, kriegst du ja pro Frame mit. Dafür brauchst du dann halt auch sowas wie XR, weil die das halt auch speichern können oder halt TIFF, die haben auch Multilayer oder HDR, die können das teilweise auch durch Erweiterung, sodass du einfach sagen kannst, okay, das ist meine Schicht und ich bearbeite jetzt in dieser Sequenz von Bildern, die ich habe, alle nur diese Schicht mit dieser Farbkorrektur. Das ist auch das, was dann Autor gemacht hat. Er hat sich nicht hingesetzt und hat nicht jeden einzelnen Film gesagt, verändere das, sondern er hat nur gesagt, okay, die Schicht wird jetzt zum Verändern und zwar überall. Das geht dann noch weiter, wenn du dann wirklich in Fernsehproduktion gehst, dass die dann sagen, okay, wir machen das nicht auf eine Gesamtszene, sondern wir zerlegen das nochmal in Unterteile und sagen, okay, jetzt kommt das Auto hinten aus der Kurve, da soll das ein bisschen anders aussehen, als wenn es jetzt quasi gerade so durch den Bildschirm fliegt. Das ist ja dann wieder die Frage, wie viel Geld hast du, um das reinzustecken, um am Ende zu sagen, jawohl, das ist die fertige Szene, das ist ein Produkt, das finde ich toll, das würde ich so nehmen. Und das ist in der Regel immer billiger, als zu sagen, jawohl, ich stelle mich hin und lass mein Auto da langfahren. Weil du kannst dann halt eben das, was du auch gesehen hast, gewisse Effekte auch gezielt hervorrufen, dass du dann sagst, okay, ich möchte eben keine Bewegungsunschärfe auf meinem Auto haben, weil das Auto ist im Mittelpunkt, das wirkt dann auch ganz anders. Und dann kannst du auch nochmal die Kameraeinstellung nochmal verändern im Nachhinein, was du ja sonst nicht machen könntest, weil du ja die einzelnen Schichten nur hast. Also da hast du ganz, 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 ganz viel Einflussnahme. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum man das heute macht. Weil du halt extrem frei bist. Du sagst dann, okay, ich finde es halt eben nicht schön, dass das jetzt am helligsten Tag ist, ich mache es jetzt halt dunkel. Ja? Oder der hat keinen normalen Scheinwerfer, der hat jetzt Xenon-Scheinwerfer. Dann tausche ich das halt einfach aus und fertig. Da brauche ich einfach nur eine andere Lichtquelle. Aber ich muss nicht die ganze Szene nur rendern oder nur Teile davon. Gut. Jetzt bin ich dran. Heute Post-Production, bisschen was über Menschen, Gesichter und Animationen. Wieso ist das schwierig? Sag ich mal ein bisschen was tun, was man da macht. Und am Ende noch ein Ausblick. Ausblick im Sinne von, was werden wir im nächsten Semester anbieten und was könnt ihr noch machen? Das ist heute die Fenstervorlesung, weil Freitag ist das Semester vorbei. Ach, Tatsache. Vorlesungszeit ist schon wieder rum. Okay, nochmal Rückblick. Wir hatten es von N-Bodies, Smooth Particle Hydrodynamics, Position-Based Dynamics und viskoplastische Simulation. Ich habe dieses Bild ein bisschen aufgehellt. Man sieht jetzt ein paar mehr Punkte. Also das ist ein Körperproblem. Das ist natürlich ideal geeignet für die GPU. Das heißt, da können wir einen GPU-Shader draufhämmern und der rechnet uns dann da entsprechend die Interaktion zwischen den einzelnen Elementen. Wir hatten es über Smooth Particle Hydrodynamics, kurz SPH. Das ist ähnlich zu den klassischen, zu einem klassischen Partikelsystem. Wir haben sowas wie Position und Geschwindigkeit, aber was Neues, wir haben eine Dichtefunktion und wir integrieren über eine Fläche. Das heißt, wir haben zwar einen Punktrepräsentanten, aber er hat auf einmal eine Auswirkung in seine Umgebung, das er quasi vorher nicht hatte. Das heißt, über die Fläche, die es beschreibt, kann es auch nicht linear sich beeinflussen, was sehr wichtig ist, wenn man gerade in der Astrophysik unterwegs ist. Was hat Müller da gemacht? Der hatte da entsprechende Fluide simuliert, hat entsprechend einzelne Kräfte auf jedes Partikel simuliert. Druckgradient, Viskosität, Schwerkraft, Oberflächenspannung. Gerade Oberflächenspannung ist extrem wichtig, wenn wir Wasser versuchen zu beschreiben, weil wenn die Oberfläche nicht versucht, quasi minimal zu werden, dann sieht das nicht aus wie Wasser. Einfluss wird ausgeübt auf die Position und entsprechend die Geschwindigkeit. Da kriegt man dann so was Schönes hin mit 2200 Partikeln, dass es dann eben so aussieht, als würde da irgendwie Wasser umgerührt werden. Könnte man natürlich dann noch schöner erstellen, wenn man irgendwie so ein Stäbchen reintut, das dann auch zeigt, dass das umgerührt wird. Aber das schießt etwas am Ziel vorbei. 2006 hatte dann besagter Müller die Idee, Position-Based Dynamics zu machen. Das heißt, anstatt wir integrieren über Geschwindigkeiten und lösen über Kräfte entsprechende Constraints und Einschränkungen auf, hat er umgewandelt in, okay, ich will ja eigentlich sicherstellen, dass eben mein Körper nicht durch die Wand durchgeht. Da sage ich einfach, okay, du kannst nicht durch die Wand. Und zwar genau dann, wenn deine Position hinter dieser Wand ist. Dann setze ich dich einfach zurück. Das ist die Idee gewesen. Vorteile, ganz eindeutig, es gibt kein Overshooting. Also ich kann zum Beispiel ein Federmasse-Dämpfe-System einfach beschreiben und sage dann, okay, ich habe das Ding jetzt überdehnt, das geht nicht, deswegen ziehe ich es einfach auf die Maximallänge zurück und das Problem ist erledigt. Das heißt, das kann sich nicht weiter aufschaukeln. Kollisionen natürlich entsprechend auch ganz einfach. Die Auflösung ist dann, ja, ich sage dann, okay, dieses Stück, dieses Element oder dieses Partikel, was ich simuliere, wird einfach wieder in eine gültige Position gesetzt und damit ist das okay. Erweiterungen hatte ich auch vorgestellt, das entsprechend Parallelisierung mit Graph Coloring, das ist dann auch nochmal ein Bild aus diesem Paper, in dem ein Stück Stoff entsprechend simuliert wird. Wir beschreiben N-Vertices mit M-Constraints. Ein Vertex besteht aus einer Position, einer Masse, einer Geschwindigkeit. Wir haben das entsprechend als Funktion mit einer Kardinalität für die Constraints, dass wir sagen können, okay, das ist eben verschiedene Einflussmaßnahmen, die auf ein Constraint einwirken. Wichtig ist dabei, dass wir zwei unterschiedliche Typen haben, nämlich Gleichheit und Ungleichheit, die entsprechend unterschiedlich gehandhabt werden. Dann hatten wir finite Elemente für Viskoelastizität oder Viskoplastizität, je nachdem, welche Sprachen wir uns befinden. Das ist also die Vermischung von elastischem und viskosem Materialverhalten, vor allem bei Plastik, aber damit können wir auch verschiedene Deformationen, Material, strukturelles Versagen, Crash-Simulationen, Hochtemperaturgeschichten einfach gut simulieren. Die Ergebnisse, die herausgekommen sind, sind auch sehr, sehr realistisch und man überlegt, dass das oben einfach ein Stück Teig ist, der abgefilmt wurde, wie auf dem Boden fällt und unten wird das entsprechend nachsimuliert. Das ist schon extrem gut. Es ist noch nicht Nonplusultra, aber es ist schon sehr gut. Gut, wenn wir schon mal gut sind, dann machen wir jetzt nochmal die Animationspipeline. Ich hoffe, ihr wisst noch alle, wie die mal aussah. Wir haben uns ja die ganze Zeit jetzt hier irgendwo in diesem Animations- und Scene-Modeling-Bereich bewegt. Mit welchen Verfahren kann ich das machen? Wie kann ich zum Beispiel Stoff simulieren oder animieren, ohne dass ich mich jetzt mühsam jedes einzelne Phase durch die Gegend beschieben muss? Das ist zum Beispiel Position-Based Dynamics. Production-Rendering habe jetzt größtenteils ausgelassen, aber das ist dann eben so ein Raytracing-Verfahren, das dann einfach die Ergebnisse liefert, die wir in eine Post-Production reinstecken können. Was ist Post-Production? Post-Production umfasst sehr viele Punkte. Zum einen den Videoschnitt, Das heißt, wenn man die einzelnen Szenen abgefilmt hat, das ist ja das, was in der entsprechenden Aufnahmezeit passiert, dann müssen die sinnvoll in der korrekten Reihenfolge zusammengebracht werden. Wir brauchen sowas wie einen Soundtrack, irgendwie Musik hinten dran, ist immer ganz toll, bringt uns irgendwie alle weiter, klingt irgendwie sehr schön, wenn man das entsprechend hat. Wir haben Spezialeffekte, CGI, die noch entsprechend reingemacht werden und auch als Postprozess reingebracht werden sollen, nicht während der Aufnahme. Wir warten drauf, ob die das jetzt richtig animiert haben. Nein, wir machen das danach. Und natürlich auch Sounddesign, dass das entsprechend richtig ist. Foley komme ich dann drauf. So, Videoschnitt. Früher analog, Videomischpulte. Das ist zwar schon ein digitales Mischpult, ich habe nämlich kein analoges mehr gefunden. Aber der Ursprung ist entsprechend, man hat wirklich real die Filmrollen genommen und hat die einzelnen Frames auseinandergeschnitten und wieder übereinander geblendet. Wie ging dann eine Blende? Ja, ich lasse es einfach nach schwarz ausgleiten, indem ich das entsprechend vermische, indem ich das übereinander lege und dann sage, es wird quasi immer dunkler, das, was ich drüber lege. Schon habe ich eine Blende nach schwarz oder eine Crossblende, indem ich das dann entsprechend über zwei Filmrollen zusammenschneide. Da wird dann auch immer noch schön geklebt. Das macht man heute nicht mehr, das geht entsprechend alles digital über Software. Das heißt eben diese ganzen Blende-Operationen und Anpassungen und auch die Anordnung, die da entsprechend passiert, ist alles nur noch digital. Wer macht das heute noch analog? So passen Nostalgiker aus guten alten Zeiten gründen, genauso wie die Polaroid-Kamera deswegen wieder ihren Aufschwung erlebt, weil das war ja toll, dass man sowas hat. Das heißt, das Ergebnis ist rausgekommen, wir haben den zusammenhängenden Film mit den Schnitten in der richtigen Länge, in korrekter Reihenfolge. Das ist das, was wir nach dem Videoschnitt haben wollen. Ansonsten fehlt uns irgendwie was. Was dann noch fehlt, wäre natürlich, dass wir sowas wie ein Soundtrack haben. Das ist eine ganz eigene Sparte, hier Herr der Ringe, ne? Herr der Ringe ist dann entsprechend mit Orchester aufgenommen worden und das haben sie sich dann später auch gedacht, daher kommt auch dieses Bild, dass man dann quasi Herr der Ringe abspielen kann und man kann ja live dieses Orchester dazu spielen lassen. Genau das haben sie da auch gemacht, also das ist dieses Bild da entsprechend. Die Musik ist extrem wichtig, weil das hatten wir ja auch schon bei den Horrorfilmen, das weiß ich, was ich ja immer wieder sage, guckt einen Horrorfilm ohne Ton, wenn es euch zu gruselig ist, auf einmal sind die extrem lustig, die ganzen Filme, weil sie dann doch gar nicht mehr so horrormäßig sind. Das kommt eben durch die Musik, die da abgespielt wird. Wenn wir uns jetzt auf Videospiele, sag ich mal, einschießen, dann geht das eben von Chiptune bis zur klassischen Musik. Das heißt, man hat auch ganze Konzerte, die abgeführt werden. Das heißt, da wird nicht nur Herr der Ringe gezeigt. Das war vor kurzem auch in Norwegen, hatten sie Zelda vertont als Orchester. Das heißt, da konnte man sich dann quasi reinsetzen und hat dann, wie heißt es? Ich weiß gar nicht, welcher Teil es war. Auf jeden Fall haben sie denen dann einfach so ein paar Szenen davon abgespielt und haben die Musik, die als Chiptune dann noch original drauf war, einfach als Orchester nachgespielt und haben die Szenen dazu gezeigt. Ist sehr gut angekommen. Wir haben dann natürlich verschiedene Probleme, gerade bei Videospielen, Kompression. Wir wollen uns natürlich wenig Daten wie möglich, aber so viel wie nötig haben. Also wir müssen es komprimieren. Wir haben dann so Elemente wie Streaming. Ja, wir können nicht einfach beliebig viele Daten vorhalten. Wir müssen sie aus der Festplatte holen, damit das entsprechend sinnvoll funktioniert. Da kam dann auch ursprünglich dieses MIDI-Format her, also Musical Interface, Music Instrument Digital Interface, das zum Beispiel auch einfach Schlagzeug standardisiert hat und dann war es dann nur noch, okay, das ist das, was ich übertrage und das entsprechende Endgerät ist dafür zuständig, die Töne dazu zu generieren, das eben unter diesem Stichpunkt Generierung zusammenfällt. Das heißt, ich kann da eine sehr große Kompression erhalten, um trotzdem noch sinnvoll die Daten auszutauschen. Deswegen war auch Chiptune und MIDI so die ersten Tonformate, die man im Videospielen hat. Post-Production, Spezialeffekte, hinzufügen von, Klammer auf, nicht realen, Klammer zu, Effekten. Das können reale Effekte sein, es können Effekte sein, die wir nur in der Kamera hatten, das hat der Autor auch schon gesagt. Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir irgendwelche Renderings haben, wir haben vielleicht irgendwelche Überblendungen, Lensflare, irgendwelche Dramatisierungen oder Hervorhebungen, die wir in den Originalaufnahmen so nicht drin haben, aber gerne hätten. Oder was wir dann hier haben, den Andy Serkis, das ist so der berühmteste Motion Capture Schauspieler, den es momentan gibt. Der hat Gollum gespielt, der hat Planet der Affen gespielt, der spielt eigentlich nur so Zeugs. Ist da ziemlich bekannt für. Der scheint da halt einfach die Referenz zu sein. Also das ist wie bei normalen Schauspielern, gibt es halt Leute, die auch Erfahrung haben. Es ist ja auch durchaus wichtig, gerade fürs Rigging und für das Motion-Capture-Verfahren, wenn du dann sagst, okay, ich will das eben auf einen Nichtmenschen abbilden, musst du das möglichst authentisch versuchen nachzuspielen, um dann nicht irgendwie die ganzen Constraints, wenn du dann das neue Modell drauf anwendest oder Skelett-Morphing machst, dass du dann sagen musst, okay, jetzt bin ich erstmal 3 Tage nur damit beschäftigt, für diese ersten 5 Sekunden das Skelett anzupassen, weil es halt einfach nicht passt. Ja, wenn der das schon gut spielt und das halbwegs sinnvoll aussieht, dann ist da weniger Anpassungsaufwand hinten dran. Und deswegen ist er halt dann auch wahrscheinlich, und er lässt sich wahrscheinlich auch einfach gerne so die Punkte ins Gesicht kleben und hüpft gerne in dem Anzug durch die Gegend. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, er ist einer der viel damit zu tun hat. Teil davon ist eben auch dieses Compositing, was wir hatten, dass wir nämlich sagen, okay, das ist die Originalaufnahme, da gibt es ein 3D-Modell und das müssen wir wieder in die Gesamtszene einfügen. Foley gehört zum Punkt Sound Design und hier geht es darum, alltägliche Geräusche nachzustellen. Idealerweise sind diese Geräusche so gemacht, dass ihr nicht merkt, dass sie künstlich generiert sind. Also im richtig guten Film klingt alles so, wie wenn man sagen würde, ja, genau so hört es sich an, wenn ein Glas zerspringt, ja, genau so hört es sich an, wie wenn ich über diesen Boden laufe, ja, genau so muss diese Tür zuschlagen. Und alles, die ganzen Töne, die ihr im Film hört oder auch in Spielen habt, die werden in einem entsprechenden Studio generiert. Die sind also nur zu ganz, ganz geringem Teil von den Originalaufnahmen, die werden zum Großteil nachproduziert. Ja? Also, ja, also man versucht natürlich möglichst viel aus der Originalaufnahme rauszuholen. Das geht natürlich nicht immer. Man hat dann eben so das weltberühmte Problem des Fluglärms. Ja, das ist ja auch omnipräsent. Ja. Und wenn du jetzt hier so schöne Aufnahme hast und der Schauspieler hat gerade alles gegeben und die Szene passt super und dann kommt der Chat oben drüber und versaut dir die komplette Tonaufnahme, dann sagst du nicht, ey, lieber Schauspieler, war extrem gut, hat mir super gefallen, du kostest mich mal was weiß ich, wie viele Millionen für diesen Film, ja? Kannst du es nochmal machen? Ja, genau. Ja, ich meine, und dann willst du das trotzdem noch sinnvoll verpacken. Das heißt, man versucht natürlich möglichst viel von diesen Originalaufnahmen und Originalgeräuschen zu bewahren, aber es funktioniert halt nicht immer. Das heißt, es beschreibt vor allem halt eine Interaktion, die auch aus dem Video jetzt nicht direkt hervorgeht. Das sind dann so Elemente, es klopft an der Tür und du reagierst einfach drauf. Da stellst du niemanden hinten dran, der an die Tür klopft, sondern sagst einfach, jetzt geh zur Tür und tu so, als hätte jemand geklopft. Das ist wesentlich einfacher. Und so geht das entsprechend auch entsprechend Rückschlüsse über die Objekte, ob ich jetzt über den Teppich laufe oder ob das ein ganz besonderer ist. Die können entsprechend auch prägen und da kommen dann eben gleich die Lichtschwerter. Aber du hast eine Frage. Richtig, 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 richtig. Genau. Ja, es ist halt natürlich eine Post-Production, es ist sehr aufwendig, das heißt, du musst da auch wieder relativ viel Geld reinstecken und da es ja eigentlich irgendwas ist, was dir nicht besonders auffällt, versucht man natürlich auch da nicht allzu viel Geld reinzustecken. Das heißt, du hast da immer so diesen Trade-off in der Filmproduktion oder in Multimedia-Produktionen allgemein, dass man sagt, okay, was ist denn jetzt zum Beispiel für ein Windows ein schöner Klicksound? Ich meine, das ist auch so eine Frage, ja? Ich meine, diesen Sound, den du hörst, wenn du klickst, der hat sich ja über die Jahre auch in Windows gewandelt. Aber das ist eigentlich immer noch ursprünglich an dem dran, was man da kennengelernt hat, weil das ist auch wieder so prägend. Aber man will ja noch immer sagen, okay, das ist irgendwie so anhören, als hätte ich irgendwas richtig gedrückt. Ja, also hätte ich da irgendwie so einen realen Schalter betätigt und so musste ich das anhören. Und da wird halt auch relativ viel Geld reingesteckt und sagen, okay, ist das das richtige akustische Feedback, das ich jetzt haben will. Das heißt, wie gesagt, Foley nicht nur Video oder Blockbuster-Filme, sondern eben auch ganz normale Spiele oder Anwendungen, da hast du das ja auch drin und die müssen das ja genauso nachstellen. Das heißt, das kann voll alles ersetzt werden, aber man sucht natürlich möglichst viel aus dem Original zu nehmen und dann eben das Foley so zu machen, dass es dazu passt. Deswegen haben die auch immer riesige Studios mit dem größten Krempel, den man irgendwo findet, wo sie dann was weiß ich was rausziehen. Das war so lustig, wenn man Das sieht immer so aus, als hätten sie einfach ein Schrottlager bei sich da und dann gehen sie durch mit dem Mikrofon und klopfen irgendwie wild davor. Und wenn sie dann zum Beispiel Explosionseffekte machen, dann nehmen sie nicht Dynamit, sondern dann fangen sie an mit 20 Schichten übereinander zu lagern, zu sagen, okay, jetzt zerkrümpel ich hier mal ein bisschen Plastikfolie, dann nehme ich ja mal Alufolie noch dazu, dann mache ich noch irgendwie einen Reißeffekt, da reißt noch irgendwas auseinander, ja, und das wird alles übereinander geladen, am Ende klingt es dann wie die, was weiß ich, bombastischste Explosion, die du je gehört hast. Hat aber nirgendwo ist was explodiert. Das ist das Wichtigste dabei. Das bildest du dir nur ein. Ja, und auch so ganz markante Geschichten sind zum Beispiel eben die Lightsabers aus Star Wars. Und wie hatte Ben Burtt das 1993 beschrieben? Er hatte dazu einfach ein Mikrofon genommen und dieses Mikrofon hat er, wie war das genau, vom Fernseher gehalten, von der Fernsehröhre und das hat entsprechend eine Rückkopplung gegeben. Das war dieses Summen, dieses Bzzz. Und das hat das Mikrofon einfach nur gemacht, weil du es direkt an diesem Fernseher gehalten hast. Das heißt, es hat einen alten Röhrenfernseher gehabt, der, was weiß ich, so viel Seitenstrahlung hatte, dass das Mikrofon das aufgenommen hat. Und das haben sie dann quasi direkt genommen und gedacht, ey, das ist ein super Bass, das ist perfekt. Das haben sie dann nochmal entsprechend einen Projektor drüber gejagt. Ja, das war also quasi, die haben das einfach noch einen Videoprojektor dazu gehabt, der diesen Unterton dann auch erstellt, das ein bisschen variiert. Und schon fertig haben sie dieses Lichtschwert gehabt. Und das ist dieser charakteristische Sound, den ihr habt. Und dann diese Bewegung, dieses das ist nichts anderes. Das heißt, die haben also den Sound genommen, haben das mit einem Lautsprecher abgespielt, haben ein Mikrofon genommen und haben das einfach hin und her bewegt. Doppler-Effekt. Ja, das gibt die Frequenzänderung, die Frequenzverschiebung, Dehnung und Streckung. Und das gibt dann eben dieses charakteristische Sound. Da gibt es auch inzwischen ganze Firmen, die dann so von Lichtschwerter verkaufen. Nur übrigens, falls das... Ich weiß nicht, also den Ton haben sie ja jetzt schon. Mit dem Rest ist man sich noch nicht ganz so einig, wie das dann geht. Zweiter wichtiger Punkt, wenn wir jetzt dann auch beim Folie sind und bei dem Wiederaufnehmen, wenn eben jetzt das Flugzeug über den schönen Schauspieler geflogen ist, dann kommt der ADR zum Tragen. Also falls sich jemand schon mal im Abspann gefragt hat, was denn Folie und ADR ist, ich hoffe, ab heute wisst ihr das. Das ist Automatic Dialogue Replacement. Das ist die Wiederaufnahme von Dialogen. Das ist auch das, was man zum Synchronisieren verwendet. Das heißt, da werden die entsprechenden Stellen im Film markiert und die werden dann entsprechend neu eingesprochen. Und das Wichtige dabei ist eben die Eliminierung von Nebengeräuschen, aber auch das Aufnehmen von Sprechern, die nicht gleichzeitig überall zur Verfügung stehen. Also bei Animationen ist das extrem wichtig, da wird es einfach der Reihe nach eingesprochen. Da gibt es dann nur den Untertext, der quasi abgelesen wird, der auch dann mit Emotionen beschrieben wird im entsprechenden Skript, um dann zu sagen, okay, spreche das jetzt ein bisschen energischer oder eher so gelangweilt. Ja, das sind auch entsprechende Fähigkeiten, die an einen Sprecher gestellt werden. Aber wichtig ist dann eben das wiederholte Aufzeichnen, nicht gleichzeitig, sondern irgendwie sequenziell, dass man dann am Ende die Gesamtszene vertont hat, die man dann als Tonspur losgelöst zum Film distribuiert. Die kann man dann austauschen. Aber Probleme, die es dann ergeben, ist dann sowas wie Lippensynchronität. Ja? Das ist ja auch im Deutschen, also da wird auch sehr viel Energie draufgelegt, wenn man einen englischen Film ins Deutsche übersetzt, dass man möglichst lippensynchron ist. Es geht nicht, aber man versucht es möglichst nahe hinzukriegen, dass es nicht so aussieht, als würde er jetzt gerade irgendwas ganz anderes sagen. Das ist dann auch so das Problem mit dem Phonemen, da komme ich auch noch drauf, dass man da eben ein bisschen schauen muss, dass das zusammenkommt. Also wenn du zum Beispiel in einer Fabrik aufnimmst, da sind, wenn die auch laufen soll, das ist auch immer so ein Punkt, dann hast du sehr viele Nebengeräusche, die halt den Dialog größtenteils überdecken können. Ja, und es ist zwar schön, dass die Geräusche der Fabrik so wirklich wunderschön sind und echt super authentisch wirken, aber du zum Himmels Willen einfach nicht verstehen kannst, was der Hauptdarsteller gerade gesagt hat, dann machst du ADR. Weil dann legst du das einfach nochmal als separate Schicht drüber, machst die Allgemeinlautstärke runter und machst das lauter und schon verstehst du ihn wieder. Und er spricht einfach genau seinen Text, den er die ganze Zeit schon gesprochen hat, einfach gerade nochmal. Das wird auch elektronisch gemacht, ja. Das ist alles Post-Processing. Das nimmst du nicht direkt auf, nicht in so einen Hall-Generator, sondern das kommt erst im Nachhinein. Das heißt, das sind dann auch richtige Studios, da sitzen dann auch entsprechend die Sprecher, die haben auch das Bild vor sich, das ist extrem wichtig, um sich in die Szene reindenken zu können, was war jetzt da, wie wirkt das gerade zusammen. Und gerade auch bei Schallaufnahmen ist es extrem wichtig, dass es große Räume sind, weil wenn es zu klein ist, dann klingen die zu trocken. Dann klingt das nämlich, also die richtigen Aufnahmekabinen gibt es zwei Arten, entweder man hat einen wirklich sehr, sehr kleinen Raum, also richtig eine kleine Kabine, die komplett schalltot ist. Das ist dann, da muss man auf jeden Fall noch Effekte hinzufügen, weil sonst wirkt das einfach, als würde der direkt vor dir stehen. Und wenn du das in so einem großen Raum machst, der leicht schallgedämpft ist, hast du noch diesen typischen Raumcharakter. Ist natürlich ungeeignet, wenn du dann sagst, okay, ich möchte im Freien was machen, aber du hast eine gute Grundlage, weil es wird sich ähnlich der Schall verhalten, weil da auch Wände sind, die reflektieren. Und da kommt dann eben dann auch für das Sounddesign und das Dubbing auch nochmal ein Post-Processing hinten dran. Deswegen ist die ganze Musiksparte und Tonsparte ist für sich auch nochmal ein ganz eigenes Thema, das auch nochmal komplett eine ganze Vorlesung füllen könnte. Gut, so viel zum Thema Post-Processing. Ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen. Ich erzähle lieber was über Menschen, weil das ist ein komplexes Thema. Das größte Problem, was wir mit Menschen haben, ist, dass wir selber Menschen sind. Wir wissen, wie ein Mensch aussieht, wir wissen, wie sich ein Mensch bewegt, wir wissen, was ein Mensch tun kann, was ein Mensch nicht tun kann. Das heißt, eine korrekte Repräsentation, sowohl allein durchs Rendering, als auch durch die Animation, ist extrem aufwendig. Das heißt nicht, dass es nicht geht. Es wird ja auch in Filmen schon vielerlei verwendet, auch digital, um Stunt-Doubles zu ersetzen oder auch einfach Schauspieler, die vielleicht nicht mehr am Leben sind, zu ersetzen oder die einfach auch nicht mehr da in dem Set dabei sind und jetzt gerade noch eine Sterbesequenz brauchen, weil die aus einer Serie ausgeschieden sind, der Vertrag ist gekündigt worden, da wird das auch gerne gemacht. Das heißt, wir rekonstruieren einfach irgendwie ein 3D-Modell und hämmern das da rein und da braucht er nicht mehr vorbeikommen, kriegt nochmal 2 Millionen und ist zufrieden. Ja, ist viel besser. Das heißt, es ist aber ein sehr aufwendiges Vorgehen. Das heißt, dass es sich natürlich bewegt, aber dass es auch aussieht wie ein Mensch. Dass, wenn wir dann die Haut betrachten, ich hatte es ja in der Animationsübung vorhin schon gesagt, Milch ist so etwas, Marmor ist so etwas, aber auch die menschliche Haut ist so etwas, dass da dringt das Licht ein und wird innerhalb der Hautschichten verteilt, gescattert und wird dann tritt dann an einer anderen Stelle wieder aus. Das heißt, wir haben Intermaterial-Interaktionen, die wir durch eine BSS-RDF beschreiben können. Das heißt, was man heute schon kann, das sieht auch ziemlich gut aus, sind entsprechende Renderings, das hier ist aus der Unreal Engine, aus der neuesten, dass wir... Ne, es sind dann nochmal unterschiedliche Einstellungen von den BSS-RDF. Das heißt, hier wirkt er ein bisschen natürlicher. Das sind nur noch Nuancen. Das heißt, da kannst du dann eben dann auch einstellen, okay, ist das ein Kaukaser, ist das ein Afroamerikaner, ist das ein Asiate. Einfach die Hauttypen, weil die auch nochmal anders interagieren. Das heißt, auch was passiert denn, wenn ich jetzt auf Haare treffe, wie sind die entsprechend beschrieben? Das muss ja auch nochmal separat gemacht werden, da habe ich auch nochmal ein paar Folien zu. Das heißt, das sind sehr, sehr viele Parameter, die das beeinflussen, die dann auch das Erscheinungsbild des Finale beeinflussen. Das heißt, allein nur, dass wir wissen, wie wir es beschreiben, heißt nicht, dass es uns die Probleme löst. Das heißt, wir müssen das immer noch irgendwo schön verpacken, dass man sagt, okay, das sieht aus wie jetzt der Daniel. Genau, aber das passiert bei der Haut auch, weil die oberste Hautschichten ist nicht die erste, sondern sind die ersten zwei, die sind extrem lichtdurchlässig, sonst würdest du auch nicht braun werden, weil das dann nämlich auf die Lederhaut dann kommt und die Lederhaut ist dann ziemlich blickdicht, aber auch nicht komplett blickdicht, dass dann eben auch das Blut zum Beispiel eine Färbung des Lichtes durchführt, die einzelnen Hautschichten führen entsprechend durch Absorption eigene Wellenlängen, ziehen die da aus dem Lichtspektrum ab, sodass du dann sagen kannst, okay, das geht da rein, das wird da irgendwie in der Haut passiert was und dann tritt das 2 Millimeter nebendran erst wieder aus. Was du bei normalen Oberflächen hast, dann tritt der Lichtstrahl auf und genau auf diesen Punkt, wo er auftritt, wird er direkt reflektiert. Ja, so makroskopisch jetzt. Also, dass wir auch sagen können, okay, das können wir noch handhaben, das ist eine gute Approximation, das stimmt natürlich auch nicht, wenn wir sagen, bei Metall, da ist auch noch eine Interaktion mit den Elektronen drin, aber Großteil trifft das schon relativ gut zu. Das heißt, wir sind da schon entsprechend Nanometerlängen, wo sich das verschiebt, aber bei der Haut sind es echt schon Millimeter. Das heißt, da viel Interaktion und dann werden die Strahlen entsprechend dann durchgeleitet und da kriegst du ja auch entsprechende Interferenzen dann wieder rein, die dann sagen, okay, das wirkt halt nicht mehr so. Das sind aber nur Nuancen. Aber man hat sich immer gefragt, warum sieht das nicht richtig aus, bis man so das halt festgestellt hat und dann gesagt hat, okay, ich muss das anders beschreiben, weil sonst geht das nicht. Bidirectional Subsurface Scattering Reflection Distribution Function. Das brauchst du dir nicht mehr. SS für Subsurface Scattering. Also unter der Oberfläche streuend. Das ist das Wichtige an dieser Stelle. Das ist wichtig. Eine typische Aufteilung, die wir jetzt auch bei Animationen haben, dass wir sagen, eben das, was ihr auch kennt, wir haben Skelett, wir haben eine Muskelschicht, die entsprechend Skelett mit der Oberfläche der Haut verbindet. Das ist noch so einfach das, was man typischerweise macht. Natürlich kann man dann auch sagen, okay, ich habe mehrere Hautschichten, ich habe verschiedene Muskeltypen, ich habe verschiedene Knochentypen und auch Gelenke gehören da noch dazu, aber das führt ein bisschen zu weit. Chadwick hatte bereits 1989 dazu dieses Modell schon vorgeschlagen, daher kommt das auch. Das Skelett selbst ist natürlich eine kinematische Kette. Wir können eine Basisrepräsentation von Bosen haben, wir können also einfach sagen, okay, er steht normal, er läuft, das geht nur über das Skelett. Die Muskeln dienen hierbei dann als Verbindung, die dann sagen, okay, wie kriege ich jetzt die korrekte Hautposition da wieder raus? Weil es ist zwar schön, dass ich jetzt mein Skelett da durch die Gegend laufen lassen kann, das kann ich auch noch schön trimmen, dass das möglichst realistisch aussieht, aber was ja nicht passieren soll, dass ich jetzt meinen Arm beuge und auf einmal macht das Clip der hier der die eine Hälfte der Vertices da rein, weil die eben an dem Oberarmknochen hängen. Das wollen wir nicht. Daher sind die Muskeln ein sogenannter Freeform Deformation Layer, also FFD fällt da als Hauptpunkt immer wieder rein. Und die arbeiten eben mit Kontraktion und Streckung, wobei Streckung eben nur dadurch eigentlich funktioniert, dass sich ein anderer Muskel kontrahiert. Also Muskel können nur kontrahieren und keine Kontraktion mehr machen. Sich selber strecken können sie nicht. Deswegen muss man sich teilweise auch dehnen, weil die dann entsprechend nicht mehr in ihre Ausgangsposition zurückgehen. Das ist natürlich... 1989 hat man gesagt, okay, wir versuchen das möglichst sinnvoll hinzubekommen, aber anatomisch korrekt ist das nicht. Richtig, da geht es ja schon mal los. Also das ist schon mal so der erste Punkt, aber das ist der most obvious, aber das wäre ja auch wieder sowas wie indirekte Kinematik an dieser Stelle. Okay, ich bewege Muskeln, mal rauszufinden, wie sich jetzt mein Bein bewegen muss. Also das führt dann definitiv zu weit. Da hatte dann Schepers 97 leicht nochmal etwas akkurater gearbeitet, hat gesagt, okay, ein Muskel muss eben so aufgebaut sein, hat Muskeln exakt versucht anatomisch zu beschreiben. Zur Haut, das sind dann bikubische Patches, ne, also normale kubisch wären nur eine Linie, wir brauchen bikubisch über zwei Dimensionen, damit es eine Oberfläche gibt. Und die Kontrollpunkte geben sich eben durch die Muskulatur. Das heißt, die sagen dann, okay, du gehörst eben dazu und das ist mein Oberflächenpatch. Richtig, nicht 1D, sondern 2D. Das sieht dann entsprechend zum Beispiel so aus, da gibt es dann auch Videos im Internet zu, ich habe das dieses Mal jetzt nicht runtergeladen, ich habe andere Videos dabei, dass eben dann der Arm gebeugt wird und man dann auch sieht, dass sich dann dieser Muskel der Bizeps entsprechend aufspannt. Und was dann auch passiert ist, dass eben dann die Haut sich entsprechend darum formiert. 97. Das heißt, sowas wie Muskeln kriegen wir hin, das kriegen wir inzwischen sogar noch ein bisschen schöner hin. Aber das, was jetzt erst in den letzten Jahren so gekommen ist, ist eigentlich, wie sieht denn das aus mit Haaren? Haare sind, wie der Rest vom Menschen natürlich auch, extrem komplex, per se. Allein dadurch, dass wir ungefähr 100.000 Haarsträhnen auf dem Kopf haben, also nur auf dem Kopf, es gibt ja noch andere Haare am Körper, macht das uns das Leben nicht unbedingt gerade leichter, was das Simulieren betrifft. Das heißt, man müsste 100.000 Strähnen simulieren, die flexible Zylinder sind. Das heißt, die können sich in sich selber drehen und strecken und die haben noch eine gewisse Reißfestigkeit. Und das Allerschlimmste, wir haben viele Kollisionen, wir haben viel Reibung. Das heißt, die hindern sich auch selber frei zu bewegen, sonst wird ein einzelnes Haar bewegt sich ganz anders als ein Haarbündel. Das ist einmal Reibung, zweitens statische Elektrizität, die laden sich auf und weil sie sich aufladen, verhalten sie sich nochmal anders. Das heißt, da gibt es dann entsprechend dann Einschränkungen, dass man sagt, okay, ich mache direkt ein großes Faserbündel oder ein kleines Zylinderkonglomerat, was quasi sowas ist wie eine kleinere Faser, die ich dann wieder als Zylinder repräsentiere. Und das simuliere ich dann, ersetze ich dann eben durch mein reales 3D-Modell. Das sind eben so Reduktionen der Komplexität an dieser Stelle, die das entsprechend versuchen. NVIDIA war so frei und hat dazu in den GPU-Gems von NVIDIA, Buch über NVIDIA von NVIDIA, eine entsprechende Veröffentlichung gehabt, Hair Animation Rendering in the Nalu Demo. Nalu Demo war 2008 entsprechend so das erste, was mal so richtige Haarsimulationen gezeigt hat. Und sie haben da entsprechende Punkte angesprochen wie Modellierung, das heißt, wie repräsentiere ich das überhaupt in einem 3D-Modell möglichst sinnvoll, weil ich kann es ja so schon nicht rendern, aber ich möchte irgendwie dem Autor, der das produziert, dennoch irgendwo sinnvoll sagen, hallo, so geht das. Und wie kriege ich dann eben aus einem einfachen Zylinder irgendwie dann doch so noch was leicht Bewegliches raus? Wie simuliere ich das? Da kommen wieder die Position-Based Dynamics raus. In der Zwischenzeit hat Müller angefangen, bei NVIDIA zu arbeiten, deswegen sind Position-Based Dynamics da drin. Was sie gemacht haben, sie haben daraus eine Kette von Partikeln gemacht. Und da gibt es das einfache Prinzip Follow the Leader. Das sagt dann einfach, okay, der Oberste bewegt sich da lang, dann muss der Rest quasi verzögert genau dieselbe Bewegung schreiben. Gleiche Richtung. Follow the leader. Nicht andersrum, nicht unten sagt, wo oben lang geht, sondern die Haarwurzel sagt quasi, wo der Weg lang zu gehen hat. Follow the leader. Von oben nach unten. Die unten dürfen sich natürlich schon noch ein bisschen anders bewegen. Ja? Da kann auch Kollision sein. Aber die Hauptbewegung, die sie beschreiben, kommt eben von dem obersten Haarstrang. Das haben sie noch erweitert, haben es dann dynamisch gemacht. Da kommen dann so Punkte rein. Tessellierung, Shading. Ganz lustiges Bild, ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden, Aufnahme von Vella zu blonden Haaren. Da gibt es entsprechend 5 Screenshots, da sieht man einmal rote Haare, braune Haare, schwarze Haare und blonde Haare. Dann sieht man diesen Screenshot nochmal, wie er quasi rauszoomt und einfach nur blondes Haar zeigt. Das ist das Problem des Beleuchtungsmodells an dieser Stelle. Das heißt, blonde Haare können rot sein, blonde Haare können braun sein, blonde Haare können schwarz sein und blonde Haare können blond sein. Allein schon nur mit blonden Haaren kann das passieren, weil das abhängig davon ist, wie sie beleuchtet werden, in welcher Umgebung sie sich befinden und ob es ein einzelnes Haar ist, ob es ein Bündel von Haar ist oder ob es das gesamte Haar ist, ob die Kopfhaut drunter ist, was für ein Untergrund. Das sind alles Elemente, die dieses Erscheinungsbild massiv prägen. Also wir haben wirklich im blonden Haar haben wir schwarze Haare und blonde Haare als Repräsentation. Ja.
Wie ist es eigentlich mit Außeneinflüssen? Also wenn zum Beispiel, also das erste Mal, wo das ja so richtig kaputt gemacht wurde, war ja der Tomb Raider noch mit, wo das Herbert entdeckt wurde.
Ich habe auch noch ein Video dabei.
Top.
Doch, Follow the Leader sagt einfach nur, die Position wird eben durch der die führende Aktion quasi ausführt, nur definiert. Das heißt, du kannst von der Haarwurzel nicht weg, weil dein Kopf ist das, was fest ist. Weil einfach nur durch die Interaktion dieses Partikelstrangs wäre nicht klar, wo die Endposition ist. Weil gerade bei Position-Based Dynamics ist ein Constraint-Solver. Der sagt dir einfach nur, okay, ich möchte in einer validen Position rauskommen. Und dann musst du sagen, okay, die einzig richtige, valide Position, die ich kenne, ist die Haarwurzel. Und wenn du jetzt dann anfängst und sagst, okay, das Ding soll sich eben irgendwie von unten angeweht werden, dann ist quasi der Leader an dieser Stelle einfach nur die Verankerung des Ganzen. Das heißt nicht, dass die unteren Elemente dafür sorgen, dass das nach oben fliegt. Das passiert auf jeden Fall, weil die Kräfte sich ja ausgleichen. Nur, wenn jetzt der Leader quasi die Kopfhaut sagt, ich springe jetzt den Felsen runter, dann sollen die Haare bitteschön auch mitfliegen. Ja? Und dass es eben eine Kette gibt, die sich von dieser Haarwurzel aus durchpropagieren. Und das ist eben dieser Fixpunkt. Das ist der einzige Fixpunkt, den du kennst und den du auch hast. Und das ist auch das realistischste Modell an dieser Stelle. Dass man sagt, okay, wenn sich eben die Haarwurzel bewegt, dann muss sich der Rest entsprechend den Constraints der Umgebung folgend dem nachgeben. Es gibt natürlich irgendwo einen Punkt, wo man dann sagen kann, okay, das Haar wird reißen, weil die Kraft ist zu groß. Aber das ist selten irgendwie sowas, was wir in Animationen darstellen wollen, wie jemand jetzt auf Dauer seine Haare verliert, weil er so irgendwo rausreißt. Also ich meine, kann man auch machen, kannst du auch ganz einfach definieren, sagst du einfach, ich füge noch einen Constraint rein, wenn die Kräfte größer sind als das, dann wird hier eben ein Vertex-Splitting gemacht und schon hast du Haarreißen drin. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Und ab dem Punkt, wo die Haare nicht mehr fest sind, kannst du auch nicht mehr voller solider machen, weil es gibt keinen mehr. Ja, aber der wird ein bisschen schwierig, weil wenn du wirklich ein frei fliegendes Haar hast, das verhält sich ganz anders, als wenn es irgendwo halt festgemacht ist. Das heißt, was man inzwischen da so jetzt dann auch noch hinbekommt, sind entsprechende Simulationen. Ich meine, da waren sie extrem stolz drauf auf das Call of Duty Ghost, auf den Riley, auf den Hund, der entsprechend mit Haverks simuliert wird. Was man da halt auch merkt, je nachdem, wie die Haare Einfluss bekommen, wird das entsprechend simuliert. Das heißt, da ist immer auch eben die Kräfte. Follow the Leader sagt einfach nur, das muss an der Haarwurzel fest sein und es bewegt sich von dieser Haarwurzel aus, dürfen sich die Kräfte quasi in die Umgebung ausbreiten. Das ist der einzige Constraint, den du einfügst, der fest sein muss.
Aber trotzdem, also es kann ja sein, dass zum Beispiel ich an einem Partikel eine Kraft anlege, wird das trotzdem erstmal natürlich propagiert werden zur Wurzel und dann wird das alles erstmal pressen. Also ich kann es mir gerade nicht richtig vorstellen, was passiert, wenn ich jetzt unten in der Kette Kräfte anlege.
Muss das, ja, das propagiert quasi dann rückwärts, weil du gehst immer von oben nach unten. Und wenn du quasi unten sagst, das verzieht sich so, dann kommt ja dann der Position-Based Dynamics wieder rein, der sagt, okay, das ist quasi die gültige Position, ich muss jetzt quasi dieses Constraint auflösen, dann ziehst du die nach und nach quasi hoch. Und dann hast du als langfristiges Ergebnis quasi, dass die Haare anfangen so nach oben zu fliegen. Und das Wichtigste daran ist, dass die Haare nicht quasi direkt nach oben fliegen, sondern quasi in so einem Bogen nach oben. Ja, du kannst die Haarspitze nehmen, die geht direkt hoch, aber der Rest, der kommt erst so nach und nach hoch. Ja, ja, das, was sie dann immer noch machen, sie definieren halt einfach Patches. Ich meine, das hat man ungefähr hier, glaube ich, gesehen. Das ist ja von 2008. Also bei dem Modell sieht man es gleich, wenn sie dann quasi von der Produktionsrendering in die Animationsansicht gehen. Ist dann auch dann die Länge, die Dicke, die kann man einstellen. Die hat ja natürlich dann auch wieder Auswirkungen. Hier war das. Das ist eigentlich das, was du nur noch repräsentierst. Das heißt, das ist deine Ausgangssituation und dann machen sie nur noch einen Seed, der dann sagt, okay, du gehörst eben zu diesem Strain und wirst eben in einer Umgebung, wir füllen quasi das Feld dann noch auf. Du kannst dann noch eine Dichtefunktion angeben und zu sagen, wie viele Haare sollen hier sein, sind da viele, sind da wenige. Und das kann man dann auch noch beeinflussen, weil nicht überall gleich dichtes Fell, man sieht auch, die sind unterschiedlich lang, vorne und hinten. Das sind dann so verschiedene Einflussmaßnahmen, die sie dann auch als Autor dir geben, um dann zu sagen, okay, das möchte ich entsprechend machen. Aber wir haben hier so ein bisschen mehr so, wie funktioniert das eigentlich? Und eben, das ist die Ausgangssituation vom Edit-Modus und da wird dann entsprechend ein Seed gemacht und das fein verteilte Modell, das ist dann im Endeffekt das, was simuliert wird und dann entsprechend schöne Bilder produziert. Mehr oder weniger. Das ist ja auch nicht das Nonplusultra. Ja? Also ich meine, das ist von 2012, sie haben zwar am Haverks noch ein bisschen gearbeitet, um das noch ein bisschen plausibler hinzubekommen, aber das ist so die entsprechende Ausgangssituation. Man kann da gerne noch dran forschen, wollte ich damit sagen. Gut, Gesichter. Gesichter haben ganz tolle Eigenschaften. Wir haben sehr viele Ausdrucksmöglichkeiten. Sie sind vor allem kulturell geprägt. Ich meine, da gibt es dann auch einfach nur kulturelle Gruppen, wo das ja heißt. Ne? Da geht es ja schon mal los. Und sie dienen vor allem der Identifikation. Das heißt, weil wenn ihr mich anschaut, dann wisst ihr, ich bin der Daniel. Und das erkennt ihr hauptsächlich daran, dass ich eine entsprechende Gesichtskontur habe mit entsprechender Ausprägung von meinen Haaren und sowohl auf Kopf als auch am Bart. Aber das sind entsprechend auch Identifikationsmerkmale. Und das macht es dann auch wiederum ganz besonders schwierig, wenn wir das versuchen zu animieren. Weil wir sind gut bei Menschen, wir sind unschlagbar bei Gesichtern. Das, was Menschen überall versuchen zu machen, sind Gesichter zu erkennen. Wir sind eigentlich ein riesengroßes Pattern-Matching-System. Das war ja auch 2001 bei den Anschlägen auf das World Trade Center, war ja dann auch, ist das ein bisschen durchs Internet gespukt, das Gesicht des Bösen, das aus dem World Trade Center rauskam, diese Rauchwolke, wo die ein bisschen dunkler war und erkennt man automatisch, egal ob man es will oder nicht, das sieht aus wie ein Gesicht. Und das liegt einfach nur daran, dass wir so dermaßen darauf getrimmt sind, sowas zu erkennen, dass wir es halt auch einfach dann tun. Gut. Natürlich haben sich Leute dann gedacht, naja, ist ja alles schön und gut, wir wollen trotzdem erstmal beschreiben, wie das funktioniert. Dazu gab es das Facial Action Coding System von Ekman und Friesen, das 78 bereits vorgestellt wurde. Das ist quasi die Basis, auf dem das alles aufbaut. Und die zerlegen das in sogenannte Action Units. Das heißt, was sind eigentlich elementare Treiber, die sagen, wenn ich die verändere, diese Variablen, dann bekomme ich einen anderen Gesichtsausdruck. Und genau das haben sie gemacht. Das sind dann entsprechend drei Action Units, die dann in einem unteren Gesichtsfeld identifiziert wurden. Das waren dann Psychologen an dieser Stelle, die dann gesagt haben, okay, das identifiziert zum Beispiel die Mundpartie. Das sind die Muskeln, die da wichtig sind oder die ich verändern kann. Weil ich kann nicht jeden einzelnen Muskel unabhängig bewegen, das sind ja auch entsprechende Muskelpartien. Und die sind da auf 46 Action Units gekommen. Gut. Für die Generierung mit Computer ist es extrem wichtig, sowas zu wissen, dass es sowas wie eine Action Unit gibt. Weil wir haben nämlich verschiedene Probleme. Wie, wenn wir unser Gesicht irgendwie generiert haben, wie positionieren wir die Vertices? Wie kann ich dir einfach sagen, okay, ich möchte jetzt von diesem neutralen Gesichtsausdruck ein Lächeln produzieren? Wenn es so einfach wäre. Wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass wir das bewegen können. Ne? Also nicht nur, dass die Vertices an der richtigen Stelle sind, sondern dass die sich auch richtig bewegen, nicht, dass die auf einmal anfangen, irgendwie quer durchzuklicken. Und das ist extrem abhängig von der Anzahl der Primitive. Damit diese Anzahl sinnvoll wird, gibt es verschiedene Methoden, Subdivision Surfaces, Digitalisierung. Ich meine, wir hatten es gesehen beim Andy Serkis, der dann die entsprechende Marke im Gesicht hat, gerade bei diesen entsprechend wichtigen Punkten, die identifizieren, wie sich das Gesicht verändert, oder durch entsprechende Adaption von dynamischen Oberflächen oder parametrischen Oberflächen, nicht dynamisch-parametrischen Oberflächen, die das dann machen. Erstaunlicherweise ist das sogar durch MPEG-4 standardisiert, falls ihr das noch nicht wisst. Da gibt es sogenannte 68 Facial Animation Parameters oder einfach nur, es gibt Facial Animation Parameters, es gibt Facial Definition Parameters und es gibt nur die Facial Feature Points. Die sehen dann ungefähr so aus, das ist aus der Standardisierungswerk, die dann einfach nur sagen, okay, was sind wichtige Punkte, wie kann ich die identifizieren und die muss ich beschreiben, um quasi zu sagen, das ist ein Gesichtsausdruck. Standardisiert. Funktioniert man immer weniger gut. Also prinzipiell könnte man mit MPEG 4 auch, das war nämlich der Ursprungsgedanke, Videokonferenzen mit digitalen Avataren machen. Und das kann man direkt in MP4 kompilieren. Das muss man nicht noch manuell irgendwie händisch nachfügen. Das geht direkt über den Standard. Daher ist das da drin. Gut, jetzt wollen wir das parametrisieren. Da können wir natürlich das Facial Action Coding System oder die Feature Animation Points nehmen. Oder wir können eine Hierarchie definieren mit der kinematischen Kette. Hey, wunderbar. Also wir haben also ein Head, Face, da sind Eyes drin, da gibt es ein Eyebrow, Eyelid, Eyelash, Iris, Pupil, Reflection Spot, etc. pp. Das heißt, es sind entsprechend verschieden viele Einflussmaßnahmen, die da auch wieder zusammenspielen, um nur den Kopf zu beschreiben. Das heißt, also sehr aufwendiges System. Und was man da relativ schnell feststellt, ist, ich möchte das nicht händisch machen. Das ist zu viel. Das ist Overkill. Was man dann machen kann, wir können ein Federmasse-Senfer-System draufhauen, das dann einfach nur sagt, okay, ich verziehe irgendwie mein Gesicht. Ich sage einfach, okay, Muskel zieht sich hier zusammen, das kann ich ja durch die Facial Action Coding identifizieren, wo man dann sagt, okay, du musst für ein Lächeln musst du eben entsprechende 20 Muskeln aktivieren, dann kann ich das über ein FMD einfach beschreiben und die Kräfte propagieren sich und am Ende habe ich das Gesicht entsprechend schön verzogen. Oder man kriegt das genauer hin, nämlich sagt, okay, ich mache das nicht Federmasse-Dämpfer, sondern ich mache wirklich einen Muskel, der da auch noch anfängt, sich entsprechend aufzublähen, weil er entsprechend die Fasern sich zusammenzieht. Bekommt man dann auch sehr verschiedene Gesichtsausdrücke einfach hin, die dann fröhlich, traurig oder böse reinschauen. Also oben pro Reihe ist das gleiche Modell. Das ist ein Modell jeweils, das halt durch... Das war 2005, ne? Das ist auch schon wieder 10 Jahre her, dass man das gemacht hat. Ich sag's nur. Das ist jetzt egal. Gut, üblicherweise hat man sowas wie einen Standardsatz. Das heißt, ich definiere das einfach mal vor, dass dieses Lächeln sinnvoll aussieht. Ja, das gilt dann als eine Ausgangssituation und dann sage ich einfach, okay, jetzt habe ich meinen neutralen Gesichtsausdruck und ich mache einfach ein Vertex-Blending, dass das dann quasi in ein Lächeln übergeht. Funktioniert erstaunlicherweise ziemlich gut. Ist nicht unschlagbar, also man erkennt schon, dass das nicht natürlich aussieht, aber es ist als erste Angehensweise echt extrem brauchbar. Was das Problem dann ist, was man auch in Computerspielen immer wieder vorstellt, drauf trifft, die meisten Charaktere, die menschlich aussehen, die reden auch. Das heißt, die bewegen irgendwie ihren Mund und ihre Lippen und haben noch eine Zunge, die auch noch irgendwas macht und haben da Zähne drin, wo man dran schlägt. Das kann man dadurch überhaupt nicht repräsentieren. Und dann kommen wir jetzt zu den Phonemen. Phoneme sind atomare Sprachelemente, also aus der Linguistik gesehen sind das quasi einzelne zerlegbare Elemente, so wie A's, M's, Pi, M, O. Das sind so ganz elementare Elemente, die man für die Sprache braucht. Und die, wenn ich die zusammensetze, kann ich durch diese einzelnen Phoneme sagen, okay, das gibt mein Wort. Das kann ich dann zusammensetzen. Das heißt, die englische Sprache besteht aus ungefähr 42 solcher Phoneme. Und was ich dann auch noch machen kann, da ich zu jedem Phonem auch einen entsprechenden Gesichtsausdruck machen muss, also wenn ich ein Sch mache, dann muss ich meine Zähne zusammendrücken. Wenn ich ein O mache, muss ich meinen Mund möglichst groß machen und hohl machen, damit das auch so hohl klingt. Das heißt, dazu gibt es auch die Viseme. Die gehören da dazu. Was man gleich feststellt, wenn man sich denkt, ach, ist ja super, dann zerlege ich einfach alles in diese Phoneme und weise die Viseme 1:1 zu. Dann mache ich einfach eine lineare Interpolation zwischen diesen Gesichtsausdrücken und stelle fest, irgendwie sieht das ziemlich komisch aus. Das liegt erstens daran, an sowas, das nennt sich Koartikulation. Das heißt, adjazente Phoneme erzwingen auch, dass da entsprechend eine unterschiedliche Bewegung stattfindet. Das heißt, je nachdem, welche zwei Phoneme auseinandertreffen, muss ich meinen Mund unterschiedlich bewegen, was dann natürlich auch eine unterschiedliche visuelle Repräsentation liefert. Wenn ich dann anfange, noch immer schneller zu reden, dann wird es irgendwann ganz schön undeutlich, weil ich nicht mehr in der Lage bin, meinen Mund richtig zu bewegen und das ordentlich zu artikulieren. Dann gibt es noch so etwas, das nennt sich Prosodie. Das ist die Gesamtheit der lautlichen Eigenschaften. Also das ist so im Endeffekt eigentlich alles, was dazu reinspielt. Dazu kann es dann eben auch sein, dass es rückwirkend ist. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, mein Gesicht richtig zu verwenden, weil ich, was weiß ich, die eine Hälfte betäubt habe. Dann kann ich auch so schön meine Phoneme beschreiben, wie ich will. Ich werde sie nicht hinbekommen, weil die Viseme nämlich hier dann der limitierende Faktor sind. Ich kann nämlich meine Lippe nicht mehr richtig bewegen. Dadurch ändern sich natürlich dann auch die Phoneme, die Lautsprache, also die Aussprache und damit auch entsprechend der Lautklang an dieser Stelle. Das heißt, das ist eigentlich ein interaktives System an dieser Stelle. Nun gut, Xu und Kollegen hatten sich dann gedacht, ist ja schön und gut, ich zerlege das trotzdem jetzt mal in diese Phoneme. Ich gehe mal davon aus, dass mein Charakter in der Lage ist, auch ordentlich zu sprechen. Und jetzt habe ich so einen Satz, den zerlege ich jetzt einfach mal in Phoneme. Das kann ich machen, da gibt es aus der Linguistik genug Möglichkeiten. Und dann habe ich verschiedene Gesichtsposen, die dann irgendwie sagen, okay, das sind meine Facial Units, die dann sagen, jetzt zieh mal hier auseinander, stauch hier was zusammen. Und dann kann ich sogenannte Phonem-Bigramme bilden. Das sind dann eben diese Adjazente, diese Koartikulation, die ich erwähnt habe. Das heißt, wir haben immer Zweiertuppel, die zusammenhängen. Und dann versuche ich eben, dass, nachdem ich das zugewiesen habe, sagen, okay, jetzt interpoliere mir zwischen diesen Phonem-Bigrammen meine Gesichtsposen, sodass da möglichst brauchbare Sachen bei. Was ich natürlich noch machen muss, ich muss irgendwelche Constraints erfüllen, weil ich kann nicht beliebig mein Gesicht verzerren, ich kann nicht aus beliebig weit entfernten vornehmen, die auch lautsprachlich weit entfernt sind, in gleicher Zeit tauschen, wie ich mit sehr ähnlichen Lautsprachen ändern kann. Und was wir auch noch haben wollen, wir wollen das bearbeiten. Gut, da gibt es ja entsprechend dann, hier steht Beispiel Dubbing, das stimmt nicht, verschiedene Vorgehensweise. Man kann das auch fürs Dubbing dann verwenden. Die ganze Engine, die das entsprechend macht, die dann sagt, okay, from breadcrumbs to curves mapping, ich will da irgendwie eine Kurve zuweisen, die dann sagt, okay, in diesem Tempo musst du zwischen diesen Bigrammen hin und her wechseln. Das gibt dann eine Kurve, die Kurve kann ich nochmal stitchen, also zusammennähen, die muss ich zusammennähen, die müssen ja auch eine kontinuierliche Bewegung ergeben, das muss ich dann nochmal glätten. Dann sage ich, okay, mein Gesicht kann jetzt halt eben nicht ganz weit aufgeben, weil ich ihm den Mund zuhalte. Kann ich auch machen. Und dann sage ich noch, okay, du redest aber nicht so schnell oder du redest nicht so langsam, Speed Constraints. Und dann produziere ich daraus das finale Rendering. Das heißt, das Einzige, was man dann hier nur noch beschreibt oder in dieses System hineingibt, ist so ein Basissatz von Muskelidentifikation, ein Satz, den ich haben will. Und dann sage ich, das sind meine Phoneme und Viseme, die zusammengehören. Dann modelliere ich auch noch die Zunge dazu und schon kann ich lippensynchron jede Sprache sprechen. Also visuell. Also gibt es auch ein Video. Mit Ton. Man sollte schon bemerken, es geht nicht um die Augen. Und was man dann hier halt dann quasi ermöglicht durch die Phoneme, wie interpoliere ich zwischen diesen zwei Phonepaaren jeweils zusammen, dass man dann sagen kann, okay, ich möchte eben nicht, dass er so hart drauf reagiert, sondern eher so vielleicht auch was nachzieht, um eben auch einen zum Beispiel einen Lispel-Effekt vorzuführen. Spooky, spooky stuff, ne? Gut. Das heißt, man ist da entsprechend schon in der Lage, die Gesichtsposen zu nutzen, um Sprache zu modellieren. Das ist auch quasi so State of the Art. Damit komme ich jetzt auch zum Ausblick. Was werden wir im Wintersemester anbieten, falls ihr es noch nicht gehört habt? Da gibt es die Visualisierungsvorlesung. Aktuelle Themen aus dem Visual Computing, das ist ein entsprechendes Seminar, das ist immer so, wir haben das als eventuell drin, aber das ganz Entscheidende, das ist immer hier dann rot hervorgehoben, ist sowas wie eine Masterarbeit, ich glaube, das müsst ihr alle noch schreiben. Ne? Was können wir denn da machen? Also bei Animationen fallen mir da so spontan so ein paar Punkte ein. Position-Based Dynamics sind toll, sind hip. Wie sieht es aus mit Fluiden? Da gab es auch schon entsprechende Publikationen auch von NVIDIA selbst. Aber ich glaube nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Gerade auch, wenn man dann sagen könnte, ich möchte das nicht direkt nur PBD machen, ich möchte das zum Beispiel auch mit Smooth Particle Hydrodynamics machen. Ich möchte irgendwelche gescannten Daten verwenden, um das irgendwie reinzubringen. Gitterbasierte Methoden sind da auch irgendwie State of the Art, die man verwenden sollte. Bei Visualisierung, weil ich das ja auch anbiete, Visual Analytics, Big Data auf GPU, Learning Analytics, automatisches Layout in Lernszenarien, das heißt, ich habe irgendwelche Daten, ich möchte die beliebig anzeigen, offene Frage. Trip Down the Rendering Pipeline, Revisited, das ist ein Buch von Jim Blim, auch immer sehr lesenswert, auch wenn es von 78 ist, aber der hat schon durchaus erkannt, dass das auch immer noch State of the Art ist. Das heißt, welche Verfahren kann ich online machen, was kann ich offline machen, wie kriege ich die näher zusammen, wie kann ich der Verfahren mit aktuellen Mechaniken, Techniken, die ich zur Verfügung habe, vielleicht besser machen, was vorher nicht ging, wo man gesagt hat, okay, das muss ich einschränken, oder Anwendung alter Verfahren auf neue Hardware. Gut, eigene Ideen stehen auch immer da drin und das war jetzt so nur so ein bisschen der Ausblick. Noch zu den Modalitäten. Für diejenigen, die vorhaben, hier eine Prüfung zu machen, die Prüfung ist mündlich, sie findet dann bei mir in meinem Büro statt. Einen Termin müsst ihr mit mir ausmachen, sonst könnt ihr das nicht anmelden. Gibt es ein entsprechendes schriftliches Formular beim Prüfungsamt und das muss 2 Wochen vorher sein. Wenn es knapp auf knapp und es geht nicht anders, da ist das Prüfungsamt in Ausnahmefällen auch mal schneller, aber es ist eher die Ausnahme. Aber damit ihr auch das hinbekommt, wenn ich auch da bin, weil das Prüfungsamt kann zwar schnell sein, aber ich bin auch nicht da, dann funktioniert das nicht, weil ich habe vom 8.8. bis zum 31.8. Urlaub. Das heißt, in diesem Zeitraum solltet ihr nicht versuchen, bei mir eine Prüfung zu haben, weil da bin ich einfach nicht da. Gut. Gut, was haben wir heute gehabt? Wir hatten heute Compositing, Post-Production, Menschen, Gesichtsanimation. Den Ausblick, den lasse ich jetzt einfach mal an den Tisch fallen. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr hattet in dieser Vorlesung viel Spaß und habt schöne und tolle neue Sachen kennengelernt.